Die Presse.
Es könnte die Handlung einer Polizsatire sein. Hochrangiger sozialdemokratischer Politiker auf Jagdausflug mit einem Hotelier und jenem Immobilienunternehmer, der soeben die größte Unternehmenspleite in der Geschichte des Landes fabriziert hat. Ein Foto zeigt den Politiker stolz in eben jener Gesellschaft vor einem erlegten Hirschen. So passiert diese Woche in Österreich. Der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer sorgt mit der Causa Jagdfoto für Aufsehen. Vor allem, weil er gegen ein ihm auferlegtes Waffenverbot verstoßen haben könnte. Er selbst habe gar nicht geschossen, sagt Dornauer zur Verteidigung. Auch der Hut samt angestecktem Beutebruch sei nicht seiner gewesen. Ist das das politische Aus des umstrittenen Tiroler Parteichefs? Und was bedeutet die Causa für die Bundespolitik? Darüber spreche ich heute mit Klaus Knittelfelder aus dem Innenpolitikressort der Presse. Hallo Klaus.
Hallo.
Klaus, Georg Dornauer trotz aktivem Waffenverbot auf Jagdausflug mit niemand Geringerem als dem pleitegegangenen René Benko. Das Foto, auf dem er das so stolz posiert und das wir jetzt alle schon gesehen haben, das ist wohl Geschmackssache. Aber wie politisch brisant ist die Sache jetzt?
Ja, sehr. Deswegen reden wir auch drüber. Ich finde ja nicht, dass die Geschichte deshalb quasi eine gewisse Wucht hat, wegen der Frage, ob er jetzt, also ohne, dass ich das jetzt kleinreden möchte oder so, aber nicht aufgrund der Frage, ob jetzt da ein Politiker gegen ein Waffenverbot verstoßen hat oder nicht, ob er jetzt da abgedrückt hat oder nicht, ist im Endeffekt Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Gibt auch schon einen Teilnehmer dieser Jagdgesellschaft, der sagt, na, der Donau habe ich nicht geschossen, nämlich er hat das getan. Das ist ein bisschen eine andere Tangente als die grundpolitische, würde ich meinen, weil da geht es einfach um nichts anderes als die Glaubhaftigkeit einer Partei, die heuer noch, also muss man sie eigentlich einmal auf der Zunge zergehen lassen, die das Jahr begonnen hat mit einem von ihr veranlassten Untersuchungsausschuss gegen René Benko. Da hat es auch immer wieder SPÖ-Politiker gegeben, die gesagt haben, wohl, das kann man ruhig Benko-Urausschuss nennen und die im Endeffekt nichts anderes getan haben als Benko-Vorgänge und politische Konnotationen wirklich scharf zu kritisieren. Und im selben Jahr hast auf der auflagenstärksten Tageszeitung auf der Titelseite ein Bild eines SPÖ-Spitzenpolitikers, der mit René Benko jagen ist. Das ist natürlich ein brutaler Angriff auf die Glaubwürdigkeit der eigenen Gesinnungsgemeinschaft.
Es ist nicht sein erster Fauxpas. Georg Dornauer gehört sicher zu den schillernderen Politpersönlichkeiten des Landes, sagen wir es mal so. Also da ist von seiner Beziehung mit der italienischen Rechtsaußenpolitikerin Ambrosi bis hin zu aufsehenerregenden Sagern, von denen sicher manche eindeutig als sexistisch einordnbar sind, einiges vorgefallen. Da gab es immer Kritik, aber er hat sich auch immer im Sattel halten können. Wieso eigentlich?
Naja, weil er, glaube ich, im persönlichen Umgang, ich habe den immer wieder mal getroffen, ungefähr ein Bild davon, wie das abläuft, wie der intern Mehrheiten organisiert. Also im persönlichen Umgang ist er, glaube ich, sehr geschickt. Und das ist ja auch als Politiker, stellt er, das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber er stellt was da, den kennt jeder im Endeffekt. Der fürchtet sich jetzt nicht wirklich vor manchen Dingen. Also im Endeffekt dieser Wesenszug, der ihm Probleme einbringt, ist möglicherweise auch dafür verantwortlich, dass er einfach bekannt ist und dass er im Endeffekt da mehr oder weniger als Politiker zumindest in der Wahrnehmung erfolgreich ist. Was die Mehrheit in der Tiroler SPÖ beziehungsweise in der SPÖ generell betrifft, ob er die hinter sich hat, inwiefern er die hinter sich hat, wie er das jetzt durchsteht, ist gerade etwas unklar. Da gibt es Krisensitzungen, da gibt es offen ranghohe SPÖ-Politiker, die sich dafür aussprechen, dass das jetzt quasi ein Schuss zu viel war oder eine Geschichte zu viel war. Also inwieweit er da aus der Geschichte rauskommt, wird man sehen, beziehungsweise ist es ja auch nicht uninteressant, wie das dann weitergehen wird, wie die SPÖ-Bundespartei darauf reagiert. Die haben ja bisher wie gestern mehrfach Anfragen gestellt. Da wird noch ein bisschen gemauert. Ich glaube nicht, weil man kategorisch ausschließt, etwas zu sagen, aber ich glaube, weil die Sache einfach immer noch in Bewegung ist und deswegen man noch ein bisschen abwarten muss, wie das alles ausgeht.
Du hast schon die strafrechtliche Tangente sozusagen angesprochen. Also gegen Georg Dornauer gibt es ein Waffenverbot, weil er schon im Jahr 2019 einmal sein Jagdgewehr im offenen Auto auf der Rückbank hat liegen lassen. Sollte man ihm jetzt einen Gesetzesverstoß tatsächlich nachweisen können, wäre das schon das Ende seiner politischen Karriere?
Naja, das würde ja auch bedeuten, unabhängig von der ganzen Sache, die da passiert ist, würde das ja bedeuten, dass er einfach gelogen hat. Also in dem Fall, das würde ich mir mal anschauen, wie man da aus der Nummer wieder rauskäme. Aber das ist jetzt alles rein hypothetisch, weil man stand jetzt nicht mal damit rechnen, dass die Geschichte diese Wendung nimmt, dass ihm jetzt nachgewiesen wird, dass er gegen dieses Waffenverbot verstoßen hat. Also wenn diese Geschichte diese Eskalationsstufe erreicht, dann wird das wahrscheinlich schwer halten können. Sein Amt, der hat ja auch Druck vom Koalitionspartner, das darf man nicht vergessen, es ist jetzt keine rein interne Angelegenheit, keine rein parteiinterne Angelegenheit. Er ist Juniorpartner der ÖVP in Tirol und der Landeshauptmann Mantle hat da gestern am Abend sich doch recht scharf geäußert und hat irgendwie den Club aufgefordert, den SPÖ-Club, beziehungsweise der Stellung zu beziehen. Also es wird dann ja auch irgendwann vom Koalitionspartner unangenehm. Und du hast die Geschichte angesprochen, das ist ja im Endeffekt, trägt das ja dazu bei, dass diese Dinge auch, jetzt sage ich mal, über Tage sicher bundesweit diskutiert werden, dass es hier einfach um die Akte Dornauer geht, die von dir angesprochene Geschichte mit dem Gewehr am Porsche-Rücksitz, mit der er eigentlich seine Karriere als Spitzenpolitiker begonnen hat und einmal bekannt wurde, die ist ja für sich genommen eigentlich schon fast ein Kunststück, dass er das überstanden hat. Der war ja damals ganz neu in seiner Funktion, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, unterwegs zu Landeshauptmann Doskozil und dort das Gewehr im Porsche vergessen. Er ist einmal, ich sage jetzt einmal, eine recht interessante Art und Weise, als SPÖ-Landeschef bundesweit vorstellig zu werden.
Jetzt war im Zuge dieser Causa zu lesen, dass Georg Dornauer tatsächlich sogar als möglicher Verteidigungsminister gehandelt worden wäre, glaube ich, kann man mittlerweile sagen. Das heißt, dass er ja trotz seiner rebellischen Position, sagen wir mal, innerhalb der Partei irgendwie ein gewisses Standing gehabt hat.
Naja, ob das jetzt so realistisch war, das Szenario, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ja, mein Standing, jeder kennt den. Das muss man sein, Tiroler Sozialdemokrat mal zusammenbringen, dass von Ost bis West, von Nord bis Süd, jedem was einfällt zu Georg Dornauer. Natürlich jetzt aus anderen Gründen als aufgrund seiner politischen Schwerpunktsetzung, aber im Endeffekt sorgt es dann natürlich auch dafür, dass bei irgendwelchen Name-Droppings rund um politische Ämtervergaben der Name auftaucht. Die sind soweit jetzt nicht sehr überraschend, aber wie gesagt, ob das so realistisch gewesen wäre, dass man dann Verteidigungsminister Georg Dornauer mit Waffenverbotsvergangenheit dann gesehen hätten, bin ich skeptisch.
Was bedeutet denn die ganze Causa jetzt für den Parteichef Andreas Babler? Also aktuell wird ja sondiert mit ÖVP und NEOS. Der kann ja wohl so eine Causa gerade überhaupt nicht gebrauchen.
Ja, das ist, finde ich, eine total schwierige Situation. Also in der Einordnung. Prinzipiell muss man mal, bevor man da dreimal um die Ecke denkt, muss man mal die Situation der Sozialdemokratie momentan so zusammenfassen, dass sie schwierig ist. Das ist einmal die geradlinige Variante, weil im Endeffekt, man kann es drehen und wenden, wie man möchte, aber Georg Dornauer ist ein zentraler Politiker der SPÖ und der hat da jetzt im Endeffekt der SPÖ als Ganzes, sage ich jetzt einmal, eine schlechte Publicity zugefügt, mindestens, sorgt für Unruhe, bleibt er nicht. Es ist nur nicht viele Tage her, da hat der oberösterreichische SPÖ-Landeschef verkündet, dass er relativ überraschend zurücktritt und wenige Tage davor hat der Salzburger SPÖ-Chef gesagt, dass er sich zurückzieht von seiner Funktion. Also insofern haben die gerade wirklich einen beträchtlichen Teil ihrer Landesparteichefs und das sind nicht irgendwelche Leute, das sind maßgebliche Figuren dieser Partei nach quasi deren Organisation im Umbruch und das ist einmal schwierig grundsätzlich. Was der interessante Aspekt ist, das sind alles Leute, die nicht Team Babler sind, wenn man es so möchte. Es waren der Salzburger SPÖ-Chef Ecker und der oberösterreichische SPÖ-Chef Lindner waren ausgewiesene Doskozil-Unterstützer im SPÖ-Machtkampf. Dornauer auch lange Zeit dann ein bisschen gekippt, jedenfalls aber keiner der Unterstützer von Andreas Babler. Der hat, wenn wir uns erinnern, wirklich sehr früh substanzielle Kritik am Babler-Kurs geübt von Arbeitszeitflexibilisierung, also Arbeitszeitverkürzung, die er stark kritisiert hat, bis hin zu diesem anfänglichen Nein zu Koalitionen mit der ÖVP, wo Dornauer gesagt hat, na, das sollte man so nicht, er findet Koalitionen mit der ÖVP sind schon sinnvoll und so weiter. Also er hat wirklich den Kern der Babler-Politik sehr früh kritisiert. Insofern ist es jetzt für den Babler-Kreis der SPÖ natürlich, er hat einen kleinen Vorteil, nämlich dass wenn diese Leute mit sich selbst beschäftigt sind, sage ich jetzt einmal, vielleicht mehr Raum hat, sich da ein bisschen still mit der ÖVP und den NEOS auf eine Koalition zu einigen.
Sollte es Andreas Babler jetzt tatsächlich gelingen, da erfolgreich zu verhandeln, die SPÖ in Regierungsverantwortung zu bringen, besteht dann die Möglichkeit, dass sich diese eben bisher tatsächlich gespaltene bis widerspenstige SPÖ in neuer Einigkeit zeigt, auch personell neu aufgestellt?
Boah, das ist so eine schwierige Frage. Kann man, glaube ich, zum jetzigen Stand überhaupt nicht sagen, weil das einfach eine sehr heterogene Partei ist. Und weil man überhaupt einmal schauen muss, wie die dann im Ganzen damit umgehen, in dieser möglicherweise tristen Kompromisslandschaft mit ÖVP und NEOS überhaupt zurechtkommen und wie die mehr oder weniger damit umgehen, dass von all dem, was sie vor etwas mehr als einem Jahr versprochen haben, möglicherweise wirklich nur mehr Spurenelemente übrig sind. Man darf ja bei all dem aus SPÖ-Sicht nie vergessen, dass Andreas Babler vor weniger als eineinhalb Jahren angetreten ist und gesagt hat, so, machen wir jetzt die Wende, jetzt räumen wir die FPÖ ab, wie man will, und endlich wird hier mal die SPÖ quasi durchgreifen mit 32 Stunden Wochenarbeitszeit und Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern und überhaupt und dieses. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo du sagst, die müssen zufrieden sein, wenn sie der Juniorpartner von Karl Nehammer sein können. Das ist nicht einfach für eine Partei. Insofern muss man mal, bevor man über Stabilisierung oder sage ich jetzt einmal Zuschütten von Gräben und so weiter nachdenkt, muss man mal schauen, wie sich überhaupt diese Regierungsbeteiligung, so es denn dazu kommt, überhaupt auf die Partei im Ganzen auswirkt.
Klaus, vielen Dank.
Danke dir.
Das Rumoren innerhalb der SPÖ, das geht am Dienstag jedenfalls weiter. Dem Vernehmen nach dürfte im Raum stehen, dass Dornauer entweder beim planmäßigen Landesparteirat am Montag oder bei einem Landesparteivorstand die Vertrauensfrage stellen wird. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.